Jetzt geht's also wieder los, das Warten. Und so sitze ich da und warte. Ich soll so lange warten, hat man mir gesagt, bis eine Dame reinkommt mit einem weißen Poloshirt und weißen Hosen an und weißen Schuhen an und bis sie meinen Namen ruft. So lange soll ich jetzt also hier warten. Und man hat mir gesagt, ich soll in diesen Raum gehen. Das macht man hier so. Die haben sogar extra ein Zimmer danach benannt. Extra ein Zimmer eingerichtet, um zu warten, ist ja schon ein bisschen kurios. Wobei, das wäre eigentlich auch was für mich zu Hause. Ein Wartezimmer. Wenn dann ungebetene Gäste kommen oder spontaner Besuch kommt, dann könnte ich die kurz ins Wartezimmer setzen, während ich noch das Wohnzimmer aufräume und alles schön herrichte. Ist vielleicht mal eine Idee. Allerdings würde ich dann den Couchtisch fertig machen und nicht den nächsten Patienten. Na gut, also dann warte ich halt. Ah, das sind auch noch andere, die warten. Die sitzen hier auch. Wir haben uns alle schön im Zimmer verteilt. Jeder hat sich einen Stuhl ausgesucht, der irgendwie möglichst weit von den anderen weg ist. Offensichtlich wartet man am liebsten alleine. Und erstaunlich, wie still es hier drin ist. So viele Leute, aber kein Mucks. Jeder wartet wohl am liebsten alleine und still. So, dass sogar schon einem peinlich ist, wenn er husten muss, weil er denkt, er stört die anderen beim Warten. Was man nicht alles tun könnte in dieser Zeit. Daheim, da stapelt sich das Geschäft. Da wäre so viel zu tun und ich muss jetzt hier rumsitzen und warten. Ich bin so langsam ein bisschen ungeduldig. Aber vielleicht gehört es ja zum Warten dazu. Ich hätte ein Buch mitnehmen sollen. Mann, warum fällt mir das erst jetzt ein? Früher als Student, da habe ich in solchen Situationen immer meine Vokabelkarten dabei gehabt oder Zettel mit kopierten Texten. Da habe ich die Wartezeit noch sinnvoll genutzt, aber jetzt? Da hinten, da spielt einer auf seinem Smartphone. Deshalb sind also Spiele auf diesem Gerät drauf. Könnt eigentlich mal auf meinem nachschauen. Nee, jetzt nicht. Ich habe gehört, in manchen Praxen gibt es mittlerweile sogar Bildschirme in Wartezimmern, damit man sich die Wartezeit vertreiben kann und anschaut, was da so läuft. Kenne ich bisher nur von Flughäfen. Was läuft da wohl in so einem Wartezimmer? Wenn da die ganze Zeit nur Werbung läuft, dann wird es mich noch ungeduldiger machen. Andererseits würde ich da jetzt auch nicht unbedingt eine medizinische Dokumentation anschauen wollen, wo ein Arzt kommt und dann sagt, hallo liebe Patienten, ich bin's, Ihr Doc. Hier sehen Sie schon mal, wie der Eingriff abläuft, der Ihnen gleich im Behandlungszimmer drüben droht. Oh je, nee, ist auch nicht so die tolle Idee. Der neue Bond, den könnten Sie zeigen in so einem Wartezimmer. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber das wäre dann doch ziemlich lang, wie man da warten müsste. Ein Kurzfilm hätte es bis jetzt auch schon gereicht. Was kann ich also tun, während ich hier warte? Soll ich vielleicht wirklich... es bleibt mir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, aber eigentlich mag ich doch diese Zeitschriften so überhaupt gar nicht. Wenn es einem die Wartezeit erträglicher macht, ausnahmsweise. Ich muss es ja nicht gleich abonnieren. Hoffentlich liegen da nicht wieder nur so alte Ausgaben. Wussten Sie, dass vor allem in Wartezimmern vor allem nur alte Ausgaben rumliegen von solchen Zeitschriften? Und wissen Sie auch warum? Hat man mal ein Experiment gemacht in Neuseeland, in Auckland. Da haben Forscher 3 Stapel mit Zeitschriften in Wartezimmern ausgeteilt, 87 Magazine, ganz unterschiedliche, neue, alte, eher anspruchsvolle, also National Geographic zum Beispiel, aber dann auch die Klatschpresse, was man so kennt, Bild der Frau, Gala und so weiter. Und nach 2 Monaten waren fast die Hälfte aller Hefte weg. Und die anspruchsvollen waren noch da. Und die alten waren auch noch da. Aber die neuen, die von der Klatschpresse, die waren fast alle weg, geklaut aus Wartezimmern. Und dann hat man mal ausgerechnet, wenn man das auf Neuseeland hochrechnet, dass den Ärzten da in einem Monat 15 Millionen Euro durch Klauen von Zeitschriften in Wartezimmern verloren geht. Huiuiui. Also dann schauen wir mal, was bei uns hier so rumliegt in unserem Wartezimmer. Hoffentlich ist wenigstens ein Sportmagazin dabei. Bitte, 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 ich will nicht über Königshäuser informiert werden. Und ich will auch nicht wissen, wer sich in Hollywood wieder hat scheiden lassen. Ich will nichts davon hören, warum Xavier Naidoo jetzt doch nicht für Deutschland singen soll. Und ich will auch nicht wissen, welchen Politiker oder DFB-Funktionär der Spiegel als nächstes absägen will. Das alles würde mein Warten eigentlich nur noch schlimmer machen. Oder diese Beauty-Tipps und Diätvorschläge, damit fange ich eigentlich auch nichts an. gibt es nichts Sinnvolles, was man lesen könnte in dieser Wartezeit. Ah, vielleicht das hier. Das ist doch mal was. Der Titel klingt zumindest schon mal aktuell. Advent für dich. Das passt doch in unsere Zeit. Was steht da? Damit das Warten nicht nur rumsitzen ist. Ja, wunderbar. Das ist doch mal eine Lektüre für das Warten. Jetzt gucke ich mal. Naja, es sind auch eher wieder solche Lebenstipps, so Ratschläge für den Alltag. Aber irgendwie nicht so Klatschzeug, sondern das sind Bibeltexte. Ach, das sind die Predigttexte von unserer Adventszeit. Wie geschickt. Texte aus Briefen im Neuen Testament, die uns die Wartezeit bis Weihnachten mit guten Ratschlägen verkürzen. Es liegen hier noch mehr. Wollen Sie auch so eine Zeitschrift in unserem Wartezimmer? Sie kriegen gleich mal ein paar ausgeteilt. Ich habe hier so ein paar Arzthelferinnen oder Arzthelfer. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mal so eine Zeitschrift dann auch mal reinblättern ein bisschen, weil Sie warten ja auch. Ist jetzt nicht so die dicke Zeitschrift, die reicht für unsere Wartezeit bis an Heiligabend. Gucken Sie mal rein, da kann man ja sogar zu jedem Text einen Satz sich aufschreiben, wenn man möchte, sich einen Gedanken aus der Predigt festhalten. Ist ja vielleicht ganz geschickt, dann wird die Wartezeit auch noch irgendwie nützlich für das Leben sonst im Advent. Ja, es sind auch wieder Lebenstipps, muss ich sagen. Und es liegt aber ein bisschen daran, was dieses Jahr Predigttext ist. Wir sind nämlich mittlerweile in der Reihe 2 angekommen und da sind ganz, ganz viele Brieftexte dran. Also ganz, ganz viele Texte aus Briefen vom Paulus und vom Jakobus. Und die geben alle gute Ratschläge in diesem Jahr, in der Adventszeit. Naja, dann gucken wir uns halt mal an, was da so für Ratschläge kommen. Das sind Lebenstipps, aber nicht so wie in der Klatschpresse. Da heißt es nicht, ist nicht so viel. Wobei doch, wenn wir genau hinschauen, heißt es doch. Stress dich nicht so, aber es heißt zumindest nicht, übertriff dich mal wieder selber mit deinen Geschenken. Gucken wir mal, was für heute dran ist, heute am ersten Advent. Der Text für den ersten Advent, Römer 13, 8 bis 14, können Sie ja gleich mal mitlesen. Und an dem, wie Sie sehen, wie es gedruckt ist, da sehen Sie auch schon den Aufbau von diesem Text. Da kommt nämlich zuerst ein Tipp und dann kommt in der Mitte so ein Satz, der ist das Zentrum, die Begründung und dann kommt nochmal ein Tipp Nummer 2. Schauen wir mal rein. Da heißt es so, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil er die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, liebe Mitwartende in unserem Wartezimmer hier, den Text, den können wir nicht einfach so lesen wie die Lebenstipps in Bild der Frau oder in der Brigitte, dass man von oben nach unten durchgeht und dann weiß, was man zu tun hat. Den Text hier von Paulus, den müssen wir von der Mitte nach außen lesen. Denn das in der Mitte, dieser eine Satz in der Mitte, das ist der Grund für die Tipps zur Gestaltung der Wartezeit. Das ist die Begründung für das, was Paulus dann drumherum aufgeschrieben hat. Und das ist ein ganz spannender Grund, der da steht. Denn da steht nicht sowas wie, weil ihr jetzt in der Wartezeit nichts anderes zu tun habt, tut das oder das. Oder tut dies oder jenes, damit euch die Wartezeit möglichst kurz vorkommt. Nee, Paulus bringt eine ganz andere Begründung, eine ganz neue Sichtweise für unsere Wartezeit hier ins Spiel. Er sagt uns, das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wir Christen, wir erkennen also die Zeit. Wir sind aufgeweckte Leute, weil wir wissen, dass es Zeit ist, aufzustehen. Wir wissen, dass unser Herr kommt und wir wissen, dass er kommt, uns zu retten. Ich finde es einen ganz spannenden Gedanken, den der Paulus da schreibt. Unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Unser Heil ist mit jeder Sekunde des Wartens uns noch näher als vorher. Das hat ja so ein bisschen was wie ein Adventskalender. Denn der zeigt einem ja auch jeden Tag, dass man wieder ein bisschen näher dran ist an dem Tag, wo man dann Jesus willkommen heißen wird. Wenn die Restzeit weniger wird, dann steigert sich die Freude. So ist es beim Adventskalender. Ist in unserem Glauben auch so? Wenn wir wissen, dass unser Heil uns jetzt schon näher ist, steigert sich dann unser Glaube? So müsste es doch sein. Denn schließlich sind wir gläubig geworden, irgendwann früher, ganz egal wie lange das her ist. Aber damals, als wir gläubig geworden sind, da war uns das Heil noch nicht so nahe, wie es uns jetzt ist. Und damals hat es aber schon gereicht, dass wir Glauben gefunden haben und dass wir auf Jesus vertraut haben. Umso mehr müsste es doch eigentlich jetzt so sein, wo uns das Heil immer näher kommt, spürbar näher kommt. Ich finde, es ist für unser Warten, auch im Alltag und jetzt im Advent ganz besonders, eine interessante Sichtweise. Denn übersetzt auf das Wartezimmer heißt es ja ungefähr, der Arzt, der uns heilen kann, der ist uns jetzt schon näher als noch zuvor. Und mit jeder Sekunde, die wir warten, kommen wir dem Zeitpunkt näher, wo er uns ruft. Wir spüren jetzt schon was davon, dass der Heiler nicht mehr weit weg ist. So ähnlich, wie man das im Wartezimmer spüren kann oder manchmal riechen kann. Kennen Sie das? Gerüche im Wartezimmer? Das wäre vielleicht ein ganz eigenes Predigtthema nochmal. Oder wie man im Wartezimmer schon hören kann, wenn der Arzt daneben im Behandlungsraum am Werk ist. Also ich finde, bei Zahnärzten ist das immer ganz besonders so, dass die diese Warteräume da nicht schallisolieren können, habe ich mich schon oft gefragt. Aber vielleicht ist die Absicht, vielleicht soll man ja schon hören, dass der da im Nebenraum am Warten ist, am Arbeiten ist. Na, jedenfalls ist es beim Warten auf Jesus ganz ähnlich. So wie man im Wartezimmer der Begegnung mit dem Arzt schon ganz nahe ist. Man ist schon angemeldet, man ist schon im Wartezimmer drin, man ist schon im nächsten Schritt. So sind wir jetzt schon im Advent und sind damit unserem Herrn schon ganz nahe und unserem Heil ganz nahe. Das erkennen wir als Christen, dass der Heiler kommt und dass er uns schon nahe ist. Das erkennen wir, wenn wir jetzt als Wartezeit und Vorbereitungszeit diese Adventszeit begehen. Und wenn wir sie eben nicht nur zur Stressphase werden lassen, mit Weihnachtsfeiern, mit Geschenkkaufen, mit Jahresabschlüssen und was nicht alles, sondern wenn wir warten auf Christus, auf unseren Heiler. Wir sind ihm jetzt schon nahe, spürbar nahe. Und wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, dann wird es wirklich spürbar und schmeckbar. Dann schmecken wir schon das Heil, das Jesus uns schenkt, jetzt schon. Arg viel näher geht es ja kaum noch. Deshalb passt es gut, wenn wir mit dieser Perspektive, dass Jesus näher auf uns zukommt, uns das dann anhören, was Paulus daraus ableitet für den Alltag, was er den Römern rät und auch uns, wie sie das dann umsetzen können, die Lebenstipps, die er gibt. Denn Paulus schreibt nie nur theoretisch in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, sondern er gibt auch immer praktische Hinweise, wie man die Zeit bis zum Eintreffen von Jesus gestalten kann. Und jetzt kommen diese beiden Rahmenstücke. Der erste Tipp, der ist für uns Christen gar nichts Neues. Liebt einander. Das weiß eigentlich jeder. Dass Nächstenliebe zum Christsein dazugehört und dass Jesus will, dass seine Nachfolger einander und auch andere um sie herum lieben, das wissen wir alle. Dass er da schreibt, dass wir den anderen die Liebe sogar schuldig sind, das ist uns auch eigentlich klar. Zumindest dann, wenn wir wissen, dass wir aus der Liebe Christi leben und auch lieben. Diese Liebe, die Jesus in uns hineinlegt, der gegenüber bleiben wir immer was schuldig. Aber mit der Begründung, dass das Heil uns schon näher ist als vorhin, da bekommt auch unser Lieben noch eine ganz tiefe neue Wirkung. Nämlich die, wie es der Paulus schreibt, wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. So wie Jesus eben mit seiner Liebe. Jesus hat mit seiner Liebe zu uns das Gesetz erfüllt, indem er zu uns gekommen ist, indem er uns gezeigt hat, was solche Liebe kann. Die Liebe kann das ganze Gesetz erfüllen. So schreibt es der Paulus. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Diese Liebe, die von Jesus kommt, die erfüllt alles, was im Alten Bund aufgeschrieben worden ist, im Alten Testament, in vielen Einzelgesetzen ausformuliert wurden. Diese alle Regeln, die haben den Hintergrund Liebe. Die Liebe, die dem Nächsten nichts Böses tut. Diese Liebe erfüllt das Gesetz. Und die haben wir in Jesus gesehen, diese Liebe. Dann ist alles andere, was der Paulus da schreibt, diese ganzen Gebote, die er aufzählt, das ist alles nur logisch. Wer liebt, der bricht nicht die Ehe, weder die eigene noch die von jemand anderem. Wer liebt, der tötet nicht, völlig klar. Wer liebt, stiehlt nicht. Wer liebt, begehrt nicht, was einem anderen gehört. Wer liebt, der hat ein Herz für den Nächsten. Das könnte doch für uns ein ganz wertvoller Tipp für unsere Adventswoche sein. Lieben als Vorbereitung auf Weihnachten. Als Vorbereitung auf den, der kommt und uns die Liebe schenkt. Ist ja auch irgendwie ganz logisch, denn wenn Weihnachten das Fest der Liebe wirklich werden soll, dann kann es nur eins werden, wenn wir uns als Liebende auch darauf vorbereiten. Und lieben heißt da nicht, dass man halt mal 4 Wochen lang nett zueinander ist und sich freundlich anlächelt und fertig. Ich glaube, das wäre nicht die Liebe, die Jesus uns zeigt, denn er ist nicht auf die Welt gekommen und hat Leute einfach nur nett behandelt und freundlich angelächelt. Das ist eine tiefere Liebe. Beim Arzt hilft es ja auch nichts, wenn der kommt und mir die Diagnose halt freundlich lächelnd sagt. Das macht doch nicht alles gut. Beim Arzt ist es wichtig, dass er sich mir annimmt, dass er meine Wunde behandelt. Und dabei ist er nicht immer lieb und sanft, sondern so eine Behandlung kann sogar auch mal schmerzhaft sein, aber sie hilft und deshalb ist sie Liebe. Jesus hilft uns und heilt uns und darin liebt er uns wirklich. Das ist mehr als nur eine Nettigkeit gegen uns gegenüber, dass er in die Welt gekommen ist, sondern seine Nähe, dass er zu uns gekommen ist, ist Ausdruck dieser Liebe, weil er kommt, um uns zu heilen. Und darum stellt uns dieser Tipp von Paulus ein bisschen vor Herausforderungen, auch wenn er ganz alltäglich klingt, liebt einander. Nicht einfach nur lieb sein zu den Menschen um uns, sondern liebt einander. Andere zu lieben heißt doch dann, sie versuchen mit der Liebe zu lieben, mit der Jesus uns liebt. Das ist gar nicht so leicht. Und deshalb schreibt der Paulus weiter, und jetzt ist jetzt dieser zweite Tipp, dazu braucht ihr die Waffen des Lichts. Die Waffen des Lichts, das sind keine Laserschwerter oder sowas. Und auch nicht die spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung, die sie gerade wahrscheinlich an ihrem Haus oder in ihrem Haus auch aufbauen. Die Waffen des Lichts, die speisen sich aus dem Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Das Licht, das Dinge an den Tag bringt. Das Licht, das die Dunkelheit verdrängt. Gerade in den Zeiten, wo wir in Wartezimmern sitzen, da spüren wir manchmal viel eher die Dunkelheit und die Finsternis im Leben. Das sind ja oft die Zeiten, wo man voller Sorgen ist und wo man wenig Hoffnung hat, wo man Schmerzen spürt, wo man leidet. Und auch wenn wir in unsere Welt schauen, dann sind es gerade wohl eher Zeiten, wo wir in die Adventszeit starten, wo es eigentlich eher finster ist um uns herum. Und trotzdem, wenn wir warten, dass Jesus kommt, unseren Heiler schon ganz nahe wissen, dann sehen wir doch, dass jetzt schon ein kleines Licht in unserer Finsternis leuchtet, weil wir eben auf Jesus sehen. Wenn wir heute unseren Adventskranz angucken, hier vorne, dann sehen wir doch auch nicht nur die 3 Kerzen, die nicht brennen. Die zeigen uns, dass wir noch warten müssen. Nee, wenn wir den Adventskranz angucken, dann sehen wir vor allem diese eine Kerze, die schon brennt. Wir sehen das eine Licht, das schon ein bisschen von diesem göttlichen Licht in unsere Finsternis bringt. Das ist unsere Erwartung von Jesus für den Advent. Und dieses Licht, das wird immer heller, je länger wir warten, je näher wir unserem Heil kommen. Deshalb ist es ein ganz gutes Bild. Das Licht Jesu, das soll in unserem Leben mehr und mehr aufleuchten, so wie ein Adventskranz, je näher uns der Heiler kommt, auch während wir noch warten. Das Leuchten Jesu, das zeigt sich bei uns in unserem Leben, dort, wo wir uns eben nicht in die Dunkelheit zurückziehen und uns von der Dunkelheit übermannen lassen, sondern dort, wo wir im Licht leben, dort, wo wir Kinder des Tages sind. Paulus schreibt in seinem Text vom Leben im Tag, und wir haben es ja gerade in der Schriftlesung auch gehört, dass wir Kinder des Tages sind. Und er beschreibt es dann so, dass man das sieht an unserem Verhalten, dass wir uns eben auch so verhalten wie Kinder des Tages und nicht wie die, die in der Nacht leben. Er bringt dann auch einige Beispiele aus dem Nachtleben in Rom, wie das damals offensichtlich üblich war. Lasst uns ehrbar leben, schreibt er, wie am Tage und eben nicht wie in der Nacht. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Alle diese schlechten Beispiele sind Beispiele für ein Leben in der Nacht, im Nightlife, für ein Leben in der Dunkelheit. Wenn man sein Leben gehen lässt und den Begierden verfällt, wenn man seine Sehnsüchte meint, ohne Gott stillen zu müssen, wenn man keinen Morgen für das Leben kennt, dann kommt alles das fast zwingend dabei raus. Völlerei, sexuelle Ausschweifungen, Hader, Eifersucht und was man im Dunkel des Lebens so alles meint, verstecken zu können. Ja, auch wir und unsere Begierden treiben uns manchmal in die Nacht, aber wir können die Kinder des Tages sein. Zu warten auf das Licht und sich bereit zu machen, das nennt der Paulus hier ehrbar leben. Und das sieht man dann eben im Leben. Das sieht man im Umgang mit dem Essen, das eben nicht ein Fressen und Saufen ist. Das sieht man im Umgang mit der Sexualität, keine Unzucht und Ausschweifung. Das sieht man im Umgang mit dem Partner oder mit der Geliebten, dass man nicht in Hader und Eifersucht auseinandergeht und so weiter. Das ist das Leben im Licht. Dort, wo wir uns von Jesus leiten lassen und nicht von der Dunkelheit. Also, liebe Wartende im Wartezimmer von Dr. Jesus, da soll mal noch einer sagen, die Tipps aus so einer Zeitschrift hier, die sind nichts Praktisches oder sogar Zeitverschwendung. Wenn wir uns nur mal diesen ersten Artikel unserer Zeitschrift in dieser Woche mal zu Herzen nehmen, dann nutzen wir die Zeit des Wartens schon ganz schön gut. Und wenn wir die Tipps von Paulus ins Leben mitnehmen, die er uns hier vorschlägt, die Ratschläge, dann haben wir schon einiges für diese Woche. Lieben und im Licht des neuen Tages leben. Vielleicht reicht es mal für diese Woche, den Beginn des Wartens. Und nächste Woche, da dürfen Sie dann diese Zeitschrift wieder mitbringen, wenn Sie wieder in den Gottesdienst kommen. Und dann gucken wir mal, was der Paulus uns dann nächste Woche so rät. Denn seine Ratschläge gehen noch weiter, der hat noch mehr Tipps auf Lager. Und Sie werden merken, die 4 Wochen des Wartens, die werden ganz, ganz schnell rumgehen, mit Hilfe dieser Zeitschrift und mit Hilfe der Tipps von Paulus. Amen.